Willkommen bei Geladen. Hier kommt die Zukunft zu Wort. Avocados aus Peru, Erdbeeren im Dezember, die Tiefkühlpizza rund um die Uhr. Wir leben halt echt im Schlaraffenland. Essen ist jederzeit verfügbar. 24/7. Aber was kostet uns eigentlich dieser Luxus? Mit jedem Klick im Online-Supermarkt entscheiden wir nicht nur, was bei unserem Teller landet, sondern auch, welche Bauernhöfe das dicht machen, wie viel CO2 wir in die Luft reinblasen und auch, ob die Böden in 10 Jahren noch fruchtbar sind. Theresa Imre hat genau das jahrelang sichtbar gemacht und sie wollte uns wachrütteln. Wer produziert eigentlich unser Essen und was ist da alles gewaltig schiefgegangen? Mit ihrem Herzensprojekt hat sie auch versucht, die ErzeugerInnen direkt mit den Konsumierenden zu verbinden und ist leider daran gescheitert. Aber genau deswegen müssen wir heute mit ihr reden. Denn ihre Botschaft ist ganz klar, unser Essverhalten entscheidet über unsere Zukunft. Herzlich willkommen, liebe Theresa.
Danke, dass ich da sein darf. Ich bin die Gründerin, Geschäftsführerin und sogar auch Eigentümerin von markter.at gewesen. Das war ein digitaler Bauernmarkt, der vor allem während Corona groß geworden ist. Nach Corona haben wir uns aber auch mit ganz unterschiedlichen Pop-up-Formaten dazu entschieden, nicht nur kurzfristig und einmalig in der Stadt präsent zu sein, sondern eben auch stationäre Geschäfte aufzubauen, um in diesem taffen und sehr herausfordernden österreichischen Lebensmittelmarkt auch präsent zu sein. Und es ist 2 Jahre ausgesprochen gut gegangen und jetzt aber Mitte April des heurigen Jahres musste ich Konkurs anmelden, was eine wahnsinnig traurige Botschaft ist, weil sich sehr viel Unterschiedliches geändert hat. Ich glaube, dazu kommen wir im heutigen Gespräch und ich freue mich auch darüber, offen zu plaudern.
Ja, liebe Theresa, schön, dass du da bist. Wir werden auf jeden Fall auch nochmal darüber sprechen, warum du genau Insolvenz anmelden musstest. Aber jetzt mal vielleicht zu Beginn, was ist denn ein Online-Bauernmarkt? Wie funktioniert das und welche Hürden gibt es da vor allem?
Ich würde mal sagen, die Basis ist, dass du auf der einen Seite ein Angebot hast und auf der anderen Seite eine Nachfrage. So sagt man oft zum Marktplatz, den es ja eigentlich, glaube ich, als eine der Urformen, vielleicht neben dem ältesten Gewerbe, dann vielleicht als zweitältestes Gewerbe schon sehr lange gegeben hat. Das heißt, es hat immer in unserer Menschheitsgeschichte Marktplätze gegeben. Ein Ort des Handelns, des Austauschens, auch der persönlichen Vernetzung und das, glaube ich, steht schon für ganz viel, was wenn man an den Bauernmarkt so denkt. Und ich bin selber in der Steiermark aufgewachsen und habe dadurch einfach auch sehr viel Nähe zu diesen ländlichen Produzenten immer gehabt, eigentlich von Kind weg. Ich habe auch gern gekocht, habe dann einen Foodblog betrieben und irgendwie war mir das ganze Thema Nahrungsmittel, Essen und aber auch die Auswirkungen, so wie du es im Intro beschrieben hast, ein großes Anliegen. Und es hat mich auch wahnsinnig interessiert, als ich dann einfach mein Volkswirtschaftsstudium genauso zu dem ganzen Thema, wie funktionieren diese Märkte da draußen eigentlich, wie funktioniert Wirtschaft, wie ist die Abhängigkeit mit der Landwirtschaft. Und so hat ein Online-Bauernmarkt für mich dann in der allerersten Form mal einen Ort der Begegnung, der aber auf digitaler Form eben übertragen ist, bedeutet.
Mhm. Welche Hürden gibt es da so?
Zuhauf, vor allem wenn man das auch von null aus aufbauen möchte. Wir haben gestartet mit einer reinen Softwareplattform. Das heißt, wir haben eine Struktur entwickelt, wo auf der einen Seite du als Produzentin dich anmelden konntest, deine Produkte online stellen konntest und auf der anderen Seite eine Konsumentin dann aber auch sich durchscrollen konnte und aus den unterschiedlichsten ländlichen Betrieben sich einfach ihren Warenkorb zusammenstellen konnte. Und das war mal die sozusagen allererste Gründungsidee von Markta. Warum gibt es nicht so eine Mischung aus Social Media Netzwerk für Kleinbauern, wo man eigentlich dezentral bestellen kann und wo vor allem die Kleinbauern mehr in die Direktvermarktung gehen können? Eine Schwierigkeit ist einfach, dass in Österreich der stationäre Handel und die Supermarktketten so dominant sind und so starr ausgeprägt und so stark ausgeprägt, dass man als Kleinbäuerin da einfach keine Meter hat. Und das war meine Anfangsmission, auch da wirklich ihnen eine andere Bühne zu geben und nicht nur diese Online-Vermarktung, sondern schon auch wirklich einen anderen Vertriebsweg.
Mhm. Kann man auch sagen, dass Markta so ein bisschen der Gegenentwurf war von alles zu jeder Zeit und extrem billig?
Absolut. Also dagegen habe ich auch jahrelang eigentlich angekämpft, dass das ein bisschen die Prämisse ist, mit der wir unseren Lebenseinkauf oftmals betreiben. Ich glaube, dass da schon diese Überconvenience, die es mittlerweile einfach erreicht hat, so wie du gesagt hast, eigentlich alles jederzeit. Ich meine, wenn man in Wien wohnt, man hat in fast jeder Straße alle paar hundert Meter einen Supermarkt. Und wie man jetzt eben, wie ich es dir eh schon gesagt habe, eben vom Land kommt, da gibt es auch in einer kleinen Gemeinde dann 5, 6 Supermärkte, die möglichst irgendwo am Rande von der Ortschaft eigentlich aufgebaut worden sind, oft Flächen versiegelt haben. Also das ganze Thema Lebensmitteleinkauf ist ein wahnsinnig politisches. Und das macht es aber dann umso schwerer, wenn wir als Konsumentinnen immer dort hineingepresst werden, auf Aktionen zu achten, möglichst mit der Geiz-ist-geil-Manier unser Essen einzukaufen und immer nur von einem zum nächsten Supermarkt mit der nächsten Aktionspolitik gelockt werden. Das Problem ist einfach, dass die wahren Kosten unserer Lebensmittel damit einfach gar nicht abgebildet werden.
Welche strukturellen Hindernisse gibt es denn so für kleine und regionale Betriebe vor allem? Weil du eben schon gesagt hast, der Wettbewerb ist ja riesig mit den Supermarktketten.
Absolut. Und das eine ist eben, was ich jetzt schon gesagt habe, mit Digitalisierung, Sichtbarkeit. Also wie, wenn ich jetzt eine Kleinbäuerin bin, die einen großartigen Marillensaft herstellt und irgendwo in der Wachau zu Hause bin, dann habe ich vielleicht in einer Saison, wo viele Touristen in der Wachau sind, sehr viel Glück und kann einiges absetzen. Aber das ist ja ein rund ums Jahr Betrieb im Endeffekt und ich muss rund ums Jahr meine Kosten decken und das macht es einfach sehr schwer. Man ist sehr abhängig von der Saisonalität. Das heißt, es ist einfach nicht immer rund ums Jahr die gleiche Verfügbarkeit, auch nicht auf der landwirtschaftlichen Seite gegeben. Das heißt, man muss sich sehr smart überlegen, wie baue ich so ein Geschäftsfeld auf als Kleinbetrieb sozusagen. Dann ist ein nächstgrößerer Punkt, den wir mit Magda versucht haben zu lösen, die Logistik. Weil dort, wo das Angebot ist und dort, wo die Nachfrage ist, das ist nicht immer am selben Ort. Es gibt zwar auch in Wien wahnsinnig tolle, spannende, produzierende Betriebe, aber großteils ist halt die Landwirtschaft am Land und die urbane Nachfrage einfach dann in der Stadt geballt. Deswegen muss man sich auch über möglichst spannende, sinnvolle und ökologische einfach Logistikwege Gedanken machen. Und das ist halt schwierig, wenn du dann als Kleinbäuerin dann sternförmig in die Stadt im Endeffekt fährst. Spannender wäre es, Infrastruktur natürlich für alle aufzubauen, wo man dann sagt, man kann gebündelt die Logistikrouten von den unterschiedlichsten Regionen am Land bündeln und dann halt gemeinsam in die Stadt zum Beispiel anliefern. Und der letzte Part ist sicher der gesamten Preisgestaltung. Wir haben einfach eben, wie ich es schon erzählt habe, ein sehr starres Supermarktsystem mit starken Eigenmarken, wo meistens die Kleinbetriebe das letzte Glied in der Kette sind, auch in der Verhandlungskette. Und wenn du jetzt aber probierst, als Kleinbetrieb dich da selbstständig hinzustellen und zu sagen, na, ich mach mein Joghurt nicht mit einer der großen Genossenschaften, die man in Österreich so kennt und die sogar auch mit dem Handel oft im Disput stehen, sondern ich produziere meinen Joghurt völlig selber, kümmere mich dann um die ganzen Hygienestandards, muss eine Gläserwaschanlage besorgen, damit die Pfandgläser ausgewaschen werden können, muss mich um die verschiedenen Regulatorien kümmern, braucht dann auch noch als Kleinbetrieb die volle Buchhaltung und alle möglichen Zertifizierungen. Das heißt, es ist ein unfassbar bürokratischer Aufwand, mittlerweile in Österreich Lebensmittel im kleinen Stil zu produzieren. Und dadurch wird es auch immer so schwer, im Endeffekt im Preiskampf mit der Großkonzernware, wo eigentlich alles über Industrien läuft, zurechtzukommen, weil die natürlich Skalenvorteile haben. Die können die Logistikkosten gering halten, die können die Verpackungskosten gering halten und dann dementsprechend halt auch schauen, wo sie die Marge möglichst optimieren. Das hast du als kleines Unternehmen einfach in diesem Wettbewerb sehr schwer, muss man sagen.
Ich habe es in meiner Anmoderation ja auch schon gesagt, woher kommt eigentlich unser Essen, wer produziert das? Und ich glaube, es hat sich jeder schon mal gedacht, wenn er in einen Supermarkt reingeht, wie kann das sein, dass eben die Erdbeeren aus Portugal so viel günstiger sind wie die Erdbeeren aus Österreich, die vielleicht eben nur 2 Stunden weit weg eben wachsen?
Ja, auf der einen Seite Menge und Masse macht's aus. Es ist aber auch andere Umweltstandards und andere Sozialstandards, die dort herrschen. Und das finde ich so unfair. Wir haben eine heimische Landwirtschaft und österreichische Arbeitsbedingungen zum Beispiel. Da geht es um Kollektivverträge, um wie die faire Bezahlung ist, dass auch Erntehelfer zum Beispiel in Österreich fair bezahlt werden. Das ist alles geltendes Recht in Österreich. Und nur unter diesen Voraussetzungen darf man in Österreich Lebensmittel produzieren. Aber aus irgendeinem Grund finden wir es in diesem freien Markt da draußen in Ordnung, Dinge zu importieren, die diesen Standards eigentlich gar nicht gerecht werden, die geringere Umweltstandards haben, wo im Endeffekt gerade, wenn man jetzt in die spanische Gemüseproduktion reingeht, da werden Erntehelfer zu widrigsten Arbeitsbedingungen unterbezahlt. Also die sind ganz oft Flüchtlingsströme, die dann einfach unter diesen riesigen spanischen Plastikdächern, wo eh kaum jemand sonst wahrscheinlich sonst mit einem halbwegs sinnvollen Zugang zu Arbeit und Co. Arbeiten würde. Und für mich sind das ausbeuterische Dinge, die noch immer, das sieht man in den zigfachen Statistiken, in den diversesten Dokumentationen. Es gibt immer wieder da so große Probleme. Und da schaut man aber irgendwie weg, weil es so weit weg von uns ist. Wenn das wahrscheinlich in Österreich diese Bedingungen vorherrschen würden, würde sich jeder groß aufstellen. Aber das Problem ist, wir lagern halt auch unsere Schuld oder unsere Verantwortung damit aus, indem dass wir so billig Lebensmittel importieren.
Wir sind schon voll drinnen in dem Thema Preisgestaltung, was ja eigentlich einer der größten Gründe ist, warum wir eben was kaufen. Also wenn es günstiger ist, dann greifen wir halt eher zu diesem Produkt. Kann man aber jetzt vielleicht auch sagen, dass die Produkte, die zum Beispiel eben auch auf Märkten verkauft worden sind, nicht zu teuer waren, sondern eigentlich alles andere zu günstig?
Wenn es das so bemisst, ich glaube kaum eine Kundin hätte das so beurteilt. Und auf der anderen Seite glaube ich, das ist halt genau dieser feine Grad, auf dem, wenn ich es jetzt gesamtwirtschaftlich rechne, gebe ich dir total recht, wir haben eigentlich unsere Lebensmittel, die wir angeboten haben, haben einen Beitrag zum Klimasystem, also eine positive Biodiversität, alte Sorten, auch ganz andere Bodenkulturformen, wo im Endeffekt dann auch die Böden nicht ausgelaugt werden, sondern wo du wirklich merkst, da geht es um Landwirtschaft, die für Generationen geschaffen wurde. Und auf der anderen Seite glaube ich einfach, dass das System der Billiglebensmittel, dass das vorherrschende ist, so viele, man nennt das Wort eben Externalitäten, ich habe es schon einmal kurz erwähnt, das bedeutet, dass halt Kosten wir als Gesellschaft damit tragen. Das heißt eben zum Beispiel, wenn man jetzt unser Wasser damit auch genauso mit Schadstoffen belastet, das zahlt jetzt nicht der lebensmittelproduzierende Betrieb, der da konventionell im Endeffekt das Düngemittel ausführt. Das zahlen wir als Gesellschaft, indem dass wir wieder das Wasser säubern müssen. Das Gleiche aber auch noch weiter in unser Gesundheitssystem hineingehen. Je weniger wir im Endeffekt für Lebensmittel ausgeben, normalerweise desto im Endeffekt auch nicht nährwertreich. Ich will jetzt nicht sagen geschissen, aber es liegt mir auf der Zunge und ich sag's. Ja. Aber wir zahlen schon den Preis hinten raus für diesen auch Lebensmittel, die eigentlich keinen wirklichen gesundheitlichen Nährwert mehr haben, sondern die Convenience Food für möglichst viele sind. Und ich fürchte halt, dass wir die Kosten einfach unterschätzen, was auch unser Gesundheitssystem dann im Nachhinein auch ausgleichen muss. Und das ist das, dass wir halt volkswirtschaftlich gesprochen, und das betrifft nicht nur die Lebensmittel, das betrifft ganz unterschiedliche Industrien auch, aber der wahre Preis der Dinge ist völlig verloren gegangen. Es wird oft nur mehr suggeriert, wie halt möglichst geile Produkte möglichst sozusagen den Lifestyle erhöhen, und genau dafür sind dann auch Leute oft bereit, ihr Geld auszugeben. Und diese Erwartungshaltung, dass günstiges Essen für alle sozusagen da sein muss, schadet uns langfristig, und das ist, glaube ich, oft zu kurz gedacht.
Jetzt hast du es eben eh auch schon oft erwähnt, dass es eben auch sehr teuer sein kann, und ich glaube, das ist auch eines der meisten Argumente, was halt dann immer kommt, so, naja, aber ich kann mir es ja nicht leisten, es ist ja alles so teuer. Also wenn ich jetzt alles eben quasi, ich muss irgendwo Abstriche ziehen. Gilt dieses Argument für dich, oder welchen Tipp könntest du denn unseren ZuseherInnen und HörerInnen geben, dass man sagt, okay, man macht das vielleicht nach und nach, oder da kannst du eben wirklich was ändern dran?
Es geht eigentlich für mich so leicht und so schnell beim Essen wie kaum woanders. Weil A, du kannst das jeden Tag entscheiden. Es sind jetzt keine langfristigen Entscheidungen, wie ich jetzt, keine Ahnung, meine Urlaubspläne oder auch mein gesamtes Konsumverhalten im Endeffekt verändern muss oder nur verzichten möchte, sondern ich glaube, auf der einen Seite kann man ganz viel lösen mit mehr Kochen. Also natürlich ist das Hauptthema auch, dass uns oft die Zeit fehlt, diese Lebensmittel zu verarbeiten. Weil wenn man jetzt sich am Obst und Gemüse hält und das möglichst saisonal einkauft, dann ist das zumeist günstiger, als wenn ich jetzt auf irgendwelche Fertigpackungen greife. Es ist oft nur die eigene Zeit, die dann den Menschen fehlt oftmals, dass ich mich mit den Gerichten auch wieder auseinandersetze, dass ich eben aus vielleicht auch einfachen Produkten wie Kartoffeln was richtig Tolles zaubern kann.
Ja, und nein, da muss ich jetzt kurz einhaken, weil ich koche irrsinnig gern und viel mit Gemüse und so. Und ich denke mir dann schon jedes Mal beim Wocheneinkauf, bist du deppert, das ist schon urviel Geld, was man da liegen lässt.
Keine Frage. Also du hast natürlich recht. Nur würde man, deshalb wollte ich nur sagen, würde man dann nur Fertiggerichte setzen, bist wahrscheinlich sogar noch teurer unterwegs, als wenn du...
Ja, weil es mehr essen musst, auch weil es auch nicht
richtig ist. Richtig, weil ich kenne das ja auch. Wenn ich koche gerne zu Hause, und ich koche auch dann doch für ein paar Tage gleich einmal, und dann hat man einen großen Topf, und dann kann man sich schon, wenn man es wirklich, glaube ich, mit dem Bleistift oder der Haushaltsrechnung wirklich einmal versucht, so runterzuschreiben, glaube ich, ist man schon besser dran, wenn man selber kocht. Auch wenn man jetzt das vergleicht mit Essen gehen außer Haus. Also das sind ganz andere Kosten, die auch noch einmal mehr gestiegen sind. Und ich gebe dir schon recht, also auch das finde ich pervers, dass teilweise, und das ist halt das der Vergleich, der es so eigentlich lächerlich schon fast macht, es gibt Schweinefleisch oder Fleisch, das im konventionellen Stil im Endeffekt produziert und dann auch verkauft wird, das dann günstiger ist als irgendein Salat am Kilo. Und wenn du das wieder gegenüberstellst, dass du da ein Lebewesen hast, das auch einen Lebenszyklus hinter sich hat, das geschlachtet werden musste, und wie günstig eigentlich Fleisch oftmals angeboten wird im Vergleich zu, sagen wir jetzt, Biogemüse, so wie du dich wahrscheinlich ernährst, da passt irgendwie die Rechnung hinten und vorn nicht. Und ich finde, das ist eben dann nicht mehr die Entscheidung, die wir als Konsumentinnen dann zu verantworten haben, sondern es ist ein politisch falsch gesetzter Weg, der aktuell noch vorherrscht. Und das ist jetzt nicht nur österreichisch gesehen, sondern ich fürchte, dass sich da Europa einfach anders aufstellen muss, wenn wir generell in den nächsten Jahrzehnten und Generationen in diesem ganz oder vielleicht sogar Jahren, lass uns mal schauen, wie sich die Weltwirtschaft entwickelt. Aber ich glaube, dieser Drang Richtung Globalisierung und möglichst günstige, das hat ja noch weitere Auswirkungen, die günstige europäische Lebensmittelproduktion. Wir untergraben zum Beispiel den ganzen afrikanischen Markt, weil Europa aus perversen Gründen dermaßen stark diese großflächige industrielle Landwirtschaft fördert, haben wir günstigere Exporte nach Afrika als die eigenen sozusagen afrikanischen Produktionen sind. Das heißt, wir mit dieser also eigentlich vermeintlich auch fake günstig gehaltenen Lebensmitteln untergraben wir den globalen Markt in ganz vielen Themen. Und ich glaube und hoffe, dass sogar gewisse Tendenzen, auch das in Europa sich noch einmal ändern wird, dass wir einfach mehr in die heimischen Strukturen investieren. Ich bin grundsätzlich eine große Weltbürgerin und möchte jetzt nicht auf Nationalismus setzen, aber es muss irgendwie eine andere Logik geben als globale Strukturen, wo vor allem das kapitalistische System mit den ganzen Auswirkungen profitiert und nicht der Kleinbauer oder die Kleinbäuerin, egal wo sie sitzt.
Was wäre denn die andere Logik?
Ja, schon eine stärkere Förderung, aber substanziell stärkere Förderung regionaler Strukturen. Also ich glaube immer wieder an diesen Gedanken, Think Global, Act Local. Ich glaube, wir können ganz viel lernen, indem dass wir als Weltenbürgerinnen uns vernetzen und auch ganz spannende Ideen teilen. Aber ich glaube schon, dass der Mensch auch sehr viel von der Verantwortung verloren hat, indem das alles dermaßen global ist. Es gibt viele Studien, dass wenn wir nicht sehen, wie die Auswirkungen unseres Handelns sind, und genau das ist die aktuelle Form, in der wir alle in dieser Konsumblase leben, kaum jemand checkt, wer jetzt genau sein Kleidungsstück gemacht hat, kaum jemand weiß, wer genau die Lebensmittel hergestellt hat, desto weiter du auch psychologisch entfernt bist, desto weniger bist du bereit, Verantwortung zu tragen, weil du siehst eben nicht die Auswirkungen. Und ich glaube auch, dass das uns Menschen und unsere Psyche oder unsere Mindset, wie wir eigentlich sozusagen entscheiden können, nicht wirklich dient, dass das alles so stark entkoppelt ist. Ich glaube an mehr Verantwortung in dem, dass wir wieder mehr von unseren Auswirkungen, also des Handelns, einfach mitbekommen.
Jetzt schimpfen wir total oft über die Boomer-Generation und sagen immer so, ja, die Alten da. Was sie aber schon gemacht haben, also wenn ich jetzt zum Beispiel an meine Großeltern denke, also die sagen, naja, wenn es jetzt Erdbeeren im Dezember, die isst man nicht, die isst man halt eben dann, wenn es jetzt beim Bauern gibt. Die kommen auch ursprünglich aus Oberösterreich oder eben die Eierschwammerl oder so oder Spargel, da gibt es ja voll viel so Gemüsesorten. Wie könnte denn eine Welt aussehen, wenn wir sagen, back to the boomers, also wenn wir wirklich wieder zurückgehen mit Regionalität und Saisonalität?
Ja, du hast sehr recht, es war auch die Zielgruppe, die wir sicher am meisten mit Magda angesprochen haben, also über den Corona-Hype hinweg, wo sich ja ganz unterschiedliche auch Altersgruppen bei uns bestellt haben. Die am loyalsten und treuesten geblieben sind, war eher diese sozusagen Altersklasse. Das liegt aber auch, glaube ich, schon auch, weil wir das Thema Preis hatten, sicher auch an einfach auch der sowohl Bildung, aber auch sicher auch dem Einkommensvermögen. Wir reden alle oft in unserer Generation darüber, dass es so schwer ist, sich eigentlich dermaßen Strukturen aufzubauen, von Eigenheim bis keine Ahnung was alles unsere Eltern- oder Großelterngeneration noch möglich gewesen ist. Für uns ist das ja alle eher viel direkter in der ganzen eigentlich, was unser Einkommen ist und was man damit sich auch finanzieren kann und aufbauen kann. Und dadurch habe ich es immer wieder spannend gefunden, dieser Generation einerseits schon sie zu schätzen dafür, dass sie so loyal sind, dass sie auch jemand sind, der dann so Stammkunden und gerade dann in diesen Kretzeln und Nachbarschaften haben sich die vor allem eigentlich dann so getroffen und auch in den Märkten eigentlich gefunden. Auf der anderen Seite glaube ich trotzdem, es ist auch Teil dieser Generation, zu kurz gedacht mit der Verantwortung umgegangen zu sein. Also das war ja auch alles in den 80er Jahren mit dem Wirtschaftsaufschwung und da auch konsumieren, als gäbe es kein Morgen in vielen Bereichen. Ich würde heilsam finden, wenn wir vieles von dem Alten, was gut war, einfach vereinen können mit dem, wie wir vielleicht jetzt auch im Heute schon auch mit einem anderen Bewusstsein an andere Themen herangehen. Aber es macht sicher schwer, dass es auf der einen Seite irgendwie momentan in allen verschiedenen Gesellschaftsschichten mehr auseinandergeht und nicht mehr die Einigung oder die Vereinung von dem allen.
Wie könnte die Welt so aussehen, wenn wir eben sagen, wir schaffen das, dass wir uns regional und saisonal ernähren?
Ja, ich glaube schon ein bisschen entschleunigt. Ich glaube, dass dass wir diese Phase des grenzenlosen Wachstums durchaus global gesehen erreicht haben. Also dass es sozusagen nicht mehr nur Wirtschaftstheorien und Unternehmensphilosophien gibt, wo größer, größer, mehr die ganze Zeit nur Fortschritt und bedeutet. Ich glaube auch nicht, dass wir uns nur mit Innovation alleine eben aus dieser Klimakrise rausretten werden. Ich glaube, wir brauchen die Versöhnlichkeit. Und wie es ausschauen würde, ganz konkret, ist schon, dass eine Hoffnung da ist, dass man vielleicht auch wieder mehr Lust am eben direkten Tun hat. Ich glaube, wir sind alle in unseren Jobs, in denen wir unterwegs sind, wahnsinnig geistig unterwegs und oft wirklich auch dieser Handwerklichkeit der Lebensmittelproduktion oft sehr weit entfernt. Und ich glaube, dass das was wahnsinnig Schönes hat für viele, auch die jung sind, die auch bereit sind, wieder zurück in die Landwirtschaft zu gehen und Hofübernahmen zu machen. Weil ich glaube, dass da schon auch viel, viel wirklich auch persönlicher Mehrwert in so einer Arbeit liegt. Nur halt, dass diese Arbeit sich aktuell für niemanden auszahlt. Und dadurch ist es so schwer, da Leute auch zu finden, die sich nicht nur, auch wie ich, muss man fast sagen, mit einer kompletten Selbstaufopferung da reingestürzt haben, weil ich halt die Sache so wichtig finde. Aber wenn du dann merkst, dass auf diesem globalen Wirtschaftssystem das nicht wirklich Bestand hat, ob es für einen Kleinbauern ist oder für uns in der Struktur aktuell, dann ist das schon sehr bitter eigentlich, dass das alle zwar toll finden und wollen, aber auf der anderen Seite niemand bereit ist, wirklich auch dafür was auszugeben. Und ich glaube, da bräuchte es mehr Versöhnlichkeit.
Hast du das Gefühl, dass sich da auch viele Menschen etwas vormachen? Ich kaufe Bio, ich kaufe aber ich meine immerhin da zum Beispiel eben beim Fleisch, wenn man uns das anschaut, da liegt ja der Bio-Anteil unter 10%.
Es ist absurd. Ich habe das jetzt erst unlängst gehört, der umgekehrte Beate-Use-Effekt oder der umgekehrte Porno-Effekt. Beim Porno ist es so, da sagt irgendwie jeder so in die Richtung, na, tue ich nicht schauen. In jeder Statistik, wenn man die umfragen, aber jeder macht es dann in der Praxis oder viele zumindest, sonst wird es nicht ganze Industrien dazu geben. Aber im Nachhaltigkeits- oder eben regionalen Lebensmittelbereich ist es genau umgekehrt. Jeder in jeder Statistik sagt, ja, ich kaufe nur Bio, ja, ich will nur das. Und wenn es dann wirklich genau in den Konsumverhalten schaust, dann ist es leider genau der umgekehrte Trugschluss wie vielleicht in anderen Bereichen. Aber ich habe es ganz witzig gefunden als Vergleich.
Ja, stimmt aber auch. Es hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Jetzt lass uns noch ein bisschen über dich und Magda plaudern. Wir haben jetzt vorhin eben schon gehört, du hast Insolvenz anmelden müssen. Woran ist es denn gescheitert?
Ja, leider letztendlich an einer konkreten Zusage, die ich hatte, von einem Hauptinvestor auch dieses Jahr auszufinanzieren. Und dann auf einmal einer nicht mehr vorhandenen Zusage. Also es hat immer geheißen, das Geld kommt eben regelmäßig und so war es auch zuvor, auch im ganzen Setup. Und auf einmal hat es dann im März geheißen, könnte ein bisschen knapp werden. Und dann habe ich gesagt, okay, was heißt das jetzt schon ganz konkret? Und ich wurde dann aber relativ lang vertröstet und immer wieder auf den nächsten Tag, die nächste Woche. Und bin dann auch in mein eigenes Risiko gegangen mit der Überweisung der ganzen Gehälter im März. Und dann Anfang April hat es auf einmal gar nichts mehr geheißen. Und das war eine sehr einsame und sehr stille Zeit, weil vor allem man dann eigentlich immer vertröstet worden ist. Und du, wenn du wenigstens die Karten am Tisch gelegt bekommst, ehrlich gesagt, dann kann ich auch anders reagieren. Und dann war das eigentlich alles innerhalb von wenigen Tagen, wo ich dann vor diese letztendliche, es war nicht einmal eine Entscheidung, es war eine Nichtentscheidung, eine Nichtrückmeldung, die ich da erhalten habe. Und dann habe halt ich in meiner Rolle als Geschäftsführerin auch voll in die Verantwortung gehen müssen, habe mich rechtlich erkundigt, was das jetzt alles genau bedeutet, wenn ich wirklich einfach zahlungsunfähig bin, so wie man halt im Insolvenzfall sagt. Und dann war das eine Abfolge von wenigen Tagen. Also das ist dann alles Schlag auf Schlag gekommen. Ich habe so schnell es ging, also sowohl meine Mitarbeitenden halt informiert, ich habe dann alle Lieferantinnen von uns informiert und am selben Tag sogar noch das Video aufgenommen für die Öffentlichkeit. Ich bin damals, ich meine, der Tag wird mir wahrscheinlich ewig in Erinnerung bleiben, einerseits so ein bisschen neben der Spur gestanden, weil ich mir doch gedacht habe, das gibt's jetzt irgendwie nicht, das ist irgendwie so absurd, es hat immer geheißen, es geht weiter und auf einmal höre ich gar nichts mehr und da fühlst dich auch sehr unsicher natürlich, weil du irgendwie denkst, okay, auf der einen Seite, ich muss verbindlich für alles einstehen und ich bin auch in meiner Rolle als Geschäftsführerin in dieser Gesamtverantwortung. Aber auf der anderen Seite kannst du es fast nicht fassen, dass du eigentlich von heute auf morgen dieses fast über 10 Jahre Baby, das du da irgendwie großgezogen hast und mit dem auch so viele Mitarbeiter, die mittlerweile, also wir haben jetzt 31 Personen angestellt gehabt, das ist schon auch wirklich eine coole Geschichte gewesen. Und du kannst es fast nicht glauben in dem Moment, wo du das eigentlich umsetzen musst. Und ich habe dann aber trotzdem beschlossen, mit meiner Kommunikation vorauszugehen und jetzt nicht den Konkurs oder die Insolvenz anzumelden und dann zu schauen, wie die Medien auf mich zugehen. Ich glaube, eines, was ich immer gelernt habe in diesen ganzen Jahren, ist, je klarer, transparenter und offener ich kommuniziere, desto eher kann ich es zumindest auch für mich in eine Form benennen, ohne dass jetzt alle von außen drauf fallen und dann die keine Ahnung, unterschiedlichen. Man hat da ja auch in einer gewissen Form Angst, dass das dann in den falschen Hals gerät oder dass da irgendjemand dann was Negatives darüber sagt. Es ist eh schlimm genug, wenn man das alles durchzieht. Ja, und dann waren das echt eigentlich 48 Stunden, bis ich es dann veröffentlicht habe und ich dann auch sogar mit der Masseverwaltung schon die Option gehabt hätte, noch eine Lösung, einen Sanierungsplan zu finden. Das war mir aber dann in 48 Stunden nicht möglich, weil ich hätte auch schon einen Investor finden müssen, der das dann ausgleicht. Also ehrlich gesagt, ich war dann schon sehr mit dem Rücken an der Wand stehend, weil ich einfach, wenn ich die klaren Karten am Tisch gehabt hätte, hätte ich da schon vor ein paar Wochen und Monaten anders handeln können. Aber ein bisschen war das dann alles bis zum Schluss, ich weiß gar nicht, ob ich das Wort ausbluten sagen möchte, aber es hat sich dann zum Schluss schon so angefühlt. Und auf einmal war es dann auch sehr einsam und man ist dann sehr allein in so einem Konkursfall. Das habe ich selber auch nicht erwartet.
Was ja ein kompletter Wahnsinn ist, weil man sich ja eben auch so denkt, hey, du kämpfst für eine gute Sache und für eine wichtige Sache vor allem, oder?
Ich habe es auch traurig gefunden, dass mir über all diese Zeit schon sehr viele Leute immer wieder den Applaus gegeben haben und die Bühnen gegeben haben und mich von einem Mikro zum nächsten gereicht haben. Aber wenn es dann auch auf politischer Ebene wirklich um was Ernstes dann ging, mir ist es dann vorgekommen, als wäre dann letztendlich gerade in diesem wirtschaftlichen Umfeld das Ganze halt auf zu wenig breiten Schultern gestanden. Und das war schon damit auch traurig zu sehen, dass man dann doch so alleingelassen wird.
Das Schönste wäre ja, wenn eben quasi genauso ein Modell, so wie das du es gefahren hast, nicht nur tragbar ist, sondern eben auch gewinnbringend ist.
Das wäre großartig, aber das Thema ist halt, du brauchst für so einen Start einer ganzen neuen Vorhaben, wie wir es dann doch gemacht haben, schon viel Kapital, um in einem Markt wie Österreich was aufzubauen, muss man sagen. Wir sind nicht in einer Zeit wie die 70er, 80er Jahre, wo Firmen ohne große Regulatorien groß geworden sind. Wir sind mittlerweile einfach auf so einem hohen Niveau auch an Auflagen, an Bürokratie und so weiter. Allein was wir für Kühlgeräte anschaffen mussten, damit das alles halt natürlich perfekt passt im heutigen Standard. Und man will das ja auch alles im Sinne aller Lebensmittelhygiene und Co. irgendwie machen. Aber wie viele Auflagen du erfüllen musstest, damit du überhaupt einmal aufsperren darfst. Und erst dann eigentlich, wie du sagst, machst du Geld, damit das Endkunden bei dir einkaufen. Diese ganze Vorfinanzierung, die, glaube ich, das unterschätzt man, glaube ich, oft von außen betrachtet. Und umgekehrt, ja, es ist legitim, dass auch gewisse Strukturen Investment und Kapital brauchen. Die Schwierigkeit ist aber dann auch, und da gebe ich dir recht, es hätte schon deutlich mehr Commitment auch von Kundenseite gebraucht oder möglich gemacht. Ich meine, wir haben einen allerletzten Abverkauftag gehabt und an dem Tag haben wir so 5-mal so viel Umsatz gemacht wie sonst. Wenn ich so viel Umsatz gemacht hätte wie an dem Tag, wo der letzte Abverkauf war, hätte ich keine Investoren gebraucht, da bin ich mir auch sicher.
Eine allerletzte Frage, beziehungsweise zwei. Wie geht's denn jetzt für dich weiter und was würdest du dir denn wünschen für die Zukunft?
Ich bin eine Person, die auch daran glaubt, dass nur über den Optimismus und auch dann das Glauben an das Gute was Weiteres entstehen kann. Ich glaube und bin mir sehr sicher, dass ich der Sache inhaltlich treu bleiben werde. Ich merke, ich habe jetzt so viel gelernt wie kaum jemand anderer. Ich habe von einem Online-Bauernmarkt ein stationäres Geschäft mit allem drumherum, was zu tun ist, irgendwie erfahren über all diese Jahre. Und auch, glaube ich, ein großes Netzwerk aufgebaut. Das heißt, für mich ist jetzt einfach interessant und ich bin auch gespannt darauf, was mich einfach über die nächsten Monate so erreichen wird und wo ich meine nächsten Schritte irgendwie hinbewegen werde. Momentan bin ich sehr offen. Ich bin auch momentan noch super eingespannt, diese Masse sauber abzuwickeln. Das kriegt man in Österreich auch nicht so ganz mit, welches andere Kapitel von auch risikoreichem Unternehmertum auch dazugehört. Und ich finde auch, das ist für mich ein wichtiges Anliegen, dass man einfach mehr, nicht nur über dieses Thema Scheitern, jeder sagt jetzt mittlerweile, das ganze Thema gehört mehr nach Österreich geholt, stimmt, aber auch wirklich, was dann wirklich auch inhaltlich zu tun ist, ich glaube, dass da schon auch in strukturell andere Unterstützungen notwendig sind. Und auch das fände ich ganz spannend, das weiter anzusprechen, weil ich merke, eines wird mich immer prägen, ich bin jemand, der einfach gern macht und gern gestaltet. Ich hasse es zu jammern und einfach nur zu sagen, was alles nicht funktioniert. Ich will was ändern.
Das spürt man auch, das ist voll schön.
Danke für das Gespräch.
Ja, du, kurz vor Schluss haben wir aber jetzt noch den Ökostrom AG Kurzschluss. Das bedeutet, wir haben jetzt noch 5 Fragen für dich vorbereitet, die du ganz nach deinem Bauchgefühl spontan heraus beantworten wirst. Kaffee oder Spaziergang?
Boah, am liebsten beides, weil ohne Kaffee geht bei mir gar nichts. Und auf der anderen Seite habe ich wahnsinnig gelernt, wie viel Erholung auch ein Spaziergang speziell im Wald für einen auslösen kann.
Chaos oder Ordnung?
Ich glaube, geordnetes Chaos wäre geil, weil eigentlich finde ich, im Chaos entsteht mehr. Ich glaube, wir sollten das Chaos auch immer mehr feiern. So viel Ordnung gibt es da draußen nämlich auf dieser Welt gar nicht. Wenn man die Systeme miteinander versteht, dann ist alles Chaos und gleichzeitig Ordnung.
Podcast oder Buch?
Viel mehr Podcast, weil ich es einfach so gern auf den Ohren habe. Ich merke, dadurch, dass ich so gern spazieren gehe, habe ich gern einfach dabei was mich begleitet. Und das ist für mich oft sogar entspannender, als in einer liegenden oder sitzenden Position ein Buch zu lesen.
Leise denken oder laut diskutieren?
Auch das wieder beides. Ich finde, das kann man gar nicht eigentlich ohne das eine das andere machen. Ich kann nur gut diskutieren, wenn ich gut reflektiert bin. Und auf der anderen Seite bin ich auch nicht jemand, der dann nur in den eigenen Gedanken verfällt, sondern ich will das rauskommunizieren, was ich für mich selbst oder mit den anderen gemeinsam auch erkannt habe.
E-Mail oder Anruf?
Boah, in letzter Zeit würde ich gern sagen, mehr E-Mail, obwohl ich eigentlich lieber den Anruf oder das Telefon, so wie in der Boomer-Generation, noch wähle. Meistens geht es einfach schneller und man kann irgendwie direkter was kommunizieren. Aber so viele Anrufe, wie mich seit diesem Konkurs erreicht haben, bin ich langsam froh, wenn es ein bisschen weniger wird.
Theresa, vielen lieben Dank, dass du heute bei uns warst.
Hat mich sehr gefreut.
Ja, bleib so geladen, wie du bist, genauso wie ihr da draußen. Bleibt geladen. Danke fürs Einschalten und Zuhören. Und falls es euch gefallen hat, lasst gern ein Abo da und schickt die Folge weiter an Menschen, die sie auch hören sollten. Bis dahin, tschüssi und baba, bis zum nächsten Mal.